Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und derzeit Dekanin der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Und mir gegenüber sitzt ein anderes Mitglied dieser Fakultät, nämlich Evelyn Baumberger. Die lächelt auch schon freundlich.
Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung, Dorothea.
Du verstehst dich schon als Mitglied dieser Fakultät, oder?
Ja, ich bin auch noch eingeschrieben. Ich mache hier meinen Master, deswegen unbedingt sehr gerne.
Sie macht ihren Master, hat aber eine Vorgeschichte als Journalistin und ist jetzt Co-Leiterin des RefLab. Das hatten wir ja auch schon öfter hier sitzen in verschiedenen Podcasts oder in der Form verschiedener Personen. Und uns vereinen oder wir teilen mindestens 3 verschiedene Themen, ist mir in der Vorbereitung klar geworden.
Da bin ich gespannt.
Ja. Erstens, wir beide sind fasziniert von Podcasts.
Ja.
Zweitens.
Jetzt kommen die Berge.
Nein.
Nicht?
Vorher der Feminismus.
Okay.
Wir verstehen uns beide als Feministinnen. Und drittens, die Berge, genau. Ich glaube, wir machen beide sehr gerne Trekkingtouren.
Mhm, das stimmt.
Wo geht's bei dir denn als nächstes hin?
Ich weiß noch nicht wohin. Ich entscheide das Wetter abhängig. Aber ich habe, wenn ich alles durch habe für den Master, jetzt habe ich mir eine Woche Solo-Tracking eingeplant.
Und das heißt hier richtig los ab der Haustür?
Nee, sagst, letztes Wetter? Jahr zum Beispiel war ich auf dem Prättigauer Höhenweg. Kann ich sehr empfehlen.
Gut, fast vor der Haustür.
Ja, also in der Schweiz irgendwo, ja. Ja, ich bin, glaube ich, nicht so weit weg unterwegs wie du, so im Himalaya und so.
Also im Himalaya war ich noch nie. Ich war im Kaukasus.
Ja.
Und das nächste Mal geht's in den Pamir, also ins Pamirgebirge. Das ist Tadschikistan, Usbekistan. Mhm. Aber ich war auch schon in der Schweiz unterwegs und würde das auch jederzeit wieder machen. Du, beim Thema Trekking. Du zählst dich ja oder hast diesen Begriff auch geprägt, der zu den Nomadenchristen und Christinnen. Und es hängt schon auch irgendwie damit zusammen, oder? Ist es nur eine Metapher, das eine für das andere?
Ja, für das eine kann ich mich halt sehr, sehr begeistern. Alles, was mit draußen sein, Sternenhimmel, Natur, Tierwelt,
Lagerfeuer
zu tun hat, das spricht mich selber halt an. Und ich merke, dass da bin ich nicht die Einzige. Deswegen liegt es nahe, dies auch als Metapher zu verwenden für das, was mich kirchlich und spirituell umtreibt.
Und wie würdest du das dann beschreiben? Was sind Nomadenchristinnen?
Ich habe festgestellt, dass, also auch aus meiner eigenen Biografie, aber auch von vielen Menschen, die es mir so ins Leben spült, dass es viele Menschen gibt in meinem Umfeld, die stark kirchlich sozialisiert sind oder freikirchlich, konkreter gesagt, und die dann aber merken, das ist jetzt nicht mein Weg oder das widerspricht mir vielleicht sogar theologisch und die sich dann auf eine Suche begeben. Und oft führt diese Suche dann nicht wieder in eine traditionelle Kirchengemeinde, sondern man holt sich dann Impulse analog zu Predigten aus Podcasts zum Beispiel, holt sich eine Community an einem anderen Ort, wo das dann halt nicht so das eine große Lagerfeuer gibt, das zum Beispiel der Sonntagsgottesdienst oder die Mitarbeit in einer Kirchgemeinde darstellt, sondern so verschiedene kleinere Lagerfeuer.
Was meinst du mit einer Community an einem anderen Ort? Also ist das dann irgendwo im Internet, mal hier, mal dort? Und was für eine Art von Gemeinschaft ist das denn überhaupt?
Ich habe das selber erlebt, zum Beispiel in einer WG, wo ich war. Ich habe das gar nicht so gesucht, aber es hat sich dann herausgestellt, dass wir alle so eine ähnliche Biografie teilen in diesem Bereich. Oder auch in der Hiking Church, das ist eine Community, wo ich dabei war, wo ich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, wo man sich so alle 2 Monate zum Beispiel mal trifft. Aber das kann auch online stattfinden. Und ich glaube, für viele Menschen, die auch in einem frühen Stadium von diesem Prozess sind, die das Gefühl haben, in meinem Umfeld bin ich alleine mit diesen Fragen, die merken dann dank Social Media, dass sie das eigentlich überhaupt nicht sind. Und dann kann das eine Kommentarspalte auf Instagram sein oder ein Account, dem ich folge, wo ich mich zugehörig erlebe und auch eine gewisse Art von Austausch.
Glaubst du nicht, dass aus Sicht jetzt einer traditionellen Institution, Kirche, ob das jetzt die römisch-katholische oder die reformierte oder eine andere ist, ist das aber auch ein Problem? Also wie soll diese Form von Kirche weiter existieren, wenn immer mehr Leute sich entweder gleich ganz austreten oder vielleicht noch drin sind, aber sich nicht mehr in diesen traditionellen Formen weiterhin bewegen?
Ich denke, das ist eine Realität. Ich habe diesen Begriff von den Lagerfeuern auch aus dem Marketing. Da ist es nämlich auch so, dass es nicht einfach eine Brand-Identität gibt, wo die Menschen draufspringen, wie das vielleicht früher mal war, sondern es gibt zum Beispiel Persönlichkeiten, mit denen man sich identifiziert. Es gibt Events, wo man punktuell mal hingeht. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Bewegung, die man in verschiedenen Orten sieht. Ich fange bei den Freikirchen an, weil ich da auch selber rauskomme. Da ist das definitiv ein Problem. Das ist eine Bewegung, die stattfindet und die wird auch dort problematisiert. Also ganz aktuell ist das ein großes Feindbild vieler evangelikaler Influencer, diese Postevangelikalen, die eine Dekonstruktion durchmachen. Ich finde das schade, dass es ein Feindbild ist, aber es zeigt, dass es wahrgenommen wird, auch als Problem.
Wo wird denn dann genau das Problem identifiziert?
Dort wird es dann theologisch festgemacht. Also man glaubt zum Beispiel nicht mehr an die wörtliche Inspiration der Bibel.
Ja. Und gut, das ist jetzt für die reformierte Kirche kein Problem, weil die meisten da noch nie dran geglaubt haben.
Genau. Und in der reformierten Kirche ist, ich glaube, das merkt man jetzt in den letzten Jahren, dass dieser Mitgliederverlust ein Problem wird. Und da reagiert man ja auch drauf. Ich nehme das wahr zum Beispiel, es gibt die Erprobungsräume in Deutschland, es gibt Erprobungsfonds in Bern, Jura, Solothurn, hier in Zürich den Innovationskredit, wo sich auch neue, eben solche Communities auch melden können, um Unterstützung, um Strukturen, um auch Support bei der Umsetzung von neuen Ideen und von dem Bauen von nachhaltigen Communities. Da gibt es den Begriff Fresh Expressions, ja, der sich durchgesetzt hat, wo man jetzt nicht das Rad neu erfinden muss, sondern wo man sieht, was hat bei anderen funktioniert für eben so kleinräumigere Communities, wo nicht mehr one size fits all ist. Ich glaube, da hattest du ja kürzlich auch Stefan Jütte zu Gast hier, der auch schon gesagt hat, dass das one size fits all Modell ohnehin eine Illusion ist.
Ist aber schwierig für eine kirchliche Hierarchie. Ist überhaupt, also Machtstrukturen werden sich verändern sich damit massiv. Ist ja auch schwerer zu kontrollieren.
Bisher ist es leider so, dass sich die Strukturen weniger verändert haben und die Leute einfach gegangen sind. Ich wünschte mir, dass jetzt da so ein Turn kommt, wo man merkt, man kann auch darauf reagieren, indem man eben zum Beispiel solche Erprobungsfonds schafft und das auch kirchenrechtlich verankert, dass neue Formen von Kirche auch als das wahrgenommen werden. Mhm. Ich nehme da schon eine Bewegung wahr, ich bin da optimistisch.
Also ich will auch gar nicht so kritisch aussehen. Offensichtlich tue ich das, weil du mich so freundlich anlächelst.
Ich bin ermutigend. Ein freundlicher Mensch.
Gut, das bin ich hoffentlich auch.
Ich mag kritische Fragen.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir uns beide als Feministinnen bezeichnen. Und damit wird einem ja oft unterstellt, dass man nicht freundlich ist oder aggressiv ist. Oder ja, also die Reaktionen sind, finde ich, zumindest erlebe ich das, freundlich irritiert bis hin zu, ach, aber bisher habe ich dich ja gar nicht so erlebt. So, und dann kommt in der Regel eine ziemlich negative Schablone. Geht dir das auch so?
Ich denke, es ist wie überall, die Lautesten werden wahrgenommen, obwohl das die Spitze des Eisbergs ist. Und zum Beispiel, was mir immer wieder in den Sinn kommt, ist der Frauenstreiktag, der feministische Streiktag vor ein paar Jahren in Bern, wo eine riesen Demo war. Und es war so eine schöne Stimmung. Die Leute haben getanzt, man hat sich gegenseitig geholfen, Wasser gegeben, Platz gemacht, es war Raum für alle. Ich finde den Feminismus eine sehr freundliche Bewegung, die sich ja jetzt in der, zumindest wie ich das wahrnehme, in der dritten Welle, auch für die Gleichberechtigung von allen Menschen einsetzt und nicht mehr nur für die Gleichstellung von weiblich gelesenen Personen.
Was heißt das denn dann für dich konkret? Also wenn du jetzt sagst, dritte Welle, eben man spricht ja von der ersten Welle, von der zweiten Welle. Also meine Generation würde dann eher zur zweiten Welle gehören, du gehörst zur dritten Welle. Wie nimmst du denn diesen Unterschied wahr?
Ich habe den auch biografisch wahrgenommen. Ich habe bei meinem Einstieg ins Berufsleben oder so Mitte 20 habe ich mich sehr an Sheryl Sandberg orientiert, die dieses Buch Lean In geschrieben hat. Ja. Und das hat mir, ich glaube, ich wäre ohne dieses Buch nicht da, wo ich jetzt bin im Berufsleben, weil mir das Selbstbewusstsein gegeben hat und mir gezeigt hat, wo darf ich forscher auftreten, als ich jetzt das durch meine Sozialisierung als Frau, als eben freundliche Person, ich war immer ein sehr netter Mensch und auch ein bisschen ein schüchterner Mensch, wo darf ich forscher auftreten und komme dann auch wohin, kann Einfluss kriegen, kann meine Stimme erheben. Und gleichzeitig ist das etwas, was ich heute auch wieder hinterfragen würde, weil ich merke, es starten nicht alle an dem Ort, an dem ich gestartet bin. Zum Beispiel mit der guten Bildung, die ich erhalten habe. Ja. Ich habe eine tolle Familie, in der ich aufwachsen konnte, wo ich gefördert wurde. Ich eben konnte einen Maturabschluss machen, ein Studium. Ich habe jetzt mein zweites Studium gemacht. Diese Möglichkeiten haben nicht alle. Ich bin körperlich und psychisch gesund.
Aber das was reflektiert das jetzt mit einer feministischen Perspektive
genau,
zu tun?
Genau, das reflektiert, glaube ich, die dritte Welle Feminismus sehr viel stärker, indem ich mir bewusst bin, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, habe ich mir nicht selbst erarbeitet, ja. Sondern da gehört ganz viel Glück dazu und dass ich dann eben auch versuche, mich stark zu machen für Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Und das ist dann, das kann dann sein, dass das wegen des Genders ist, dass man weniger ernst genommen wird. Es kann aber auch sein, dass man eine Beeinträchtigung hat oder mehrere, die einem den Berufsalltag zum Beispiel erschwert. Es kann sein, dass es eine Geschlechtsidentität ist, die in der Gesellschaft negativ konnotiert ist.
Aber inwiefern würdest du denn sagen, das hängt mit Feminismus zusammen? Also dafür kann ich mich ja auch einsetzen, unabhängig davon, ob ich ein spezifisches Bewusstsein dafür habe, dass als weiblich gelesene Personen in der Gesellschaft in einem anderen Gefüge sich wiederfinden als männlich gelesene Personen.
Ich glaube im Endeffekt, dass es mit Gerechtigkeit zu tun. Und ich bin jetzt theoretisch im Feminismus nicht so bewandert. Ich habe nie Judith Butler gelesen zum Beispiel. Und es gibt ganz sicher Menschen, die das sich überlegt haben. Ich glaube, es hat mit der Aufweichung von Gender überhaupt zu tun, dass man da gar nicht mehr so auf diese Binarität fokussiert, sondern schaut, wo gibt es Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und schlussendlich ist das ja auch gut erforscht, dass von Ungerechtigkeit gegenüber weiblich gelesenen Personen auch männlich gelesene Personen betroffen sind und dass das Wechselwirkungen sind, die zusammenspielen, die jetzt auch nicht nur auf der Gender-Ebene sind, sondern auch auf anderen Ebenen.
Fällt dir ein Beispiel ein aus unserem oder aus deinem Umfeld, wo dir das auffällt?
Diese Wechselwirkung?
Ja.
Ja, zum Beispiel der Vaterschaftsurlaub. Also wenn Kinder haben etwas ist, was weiblich gelesenen Personen zugeschrieben und auch womit diese beauftragt sind und dann eine gewisse, auch eine kleine Kompensation kriegen dafür in Form von einem Mutterschaftsurlaub und männlich gelesene Personen das halt nicht kriegen, dann leidet von Anfang an, würde ich behaupten, die Familienbeziehung und die Rollenverteilung innerhalb dieses geschlechterspezifischen Duos, was es ja meistens ist, auch nicht immer.
Und jetzt für Menschen, die das eher amüsant finden, diese Formulierung als weiblich gelesene Person oder als männliche, wie würdest du denn erklären, was hinter dieser Formulierung steckt? Also zunächst mal würde man ja davon ausgehen, biologische Frauen können Kinder gebären. Personen, Menschen, die keine biologischen Frauen sind, können das zumindest derzeit noch nicht.
Warum braucht es das
gelesen?
Weil Gender in einem gewissen Sinne eine Fremdzuschreibung ist, mit der ich mich jetzt identifiziere in meinem Fall, in anderen Fällen nicht. Und gerade was das Kinderhaben angeht, das ist natürlich, sind das ganz, ganz kleine Prozentzahlen, aber ich habe gerade kürzlich einen Doc-Film gesehen über Trans-Männer, die ein Kind gekriegt haben, weil sie ja die haben in vielen Fällen auch immer noch einen Uterus. Da funktioniert das Kinderkriegen, wenn sie das möchten.
Aber dann gerade würde es nicht stimmen. Dann wären sie sozusagen biologisch gesehen noch Frauen, sie werden aber als Männer gelesen.
Sie werden männlich gelesen, ja. Für mich ist es ein, auch wenn ich gendere, die Genderpause mache, was ich mir angewöhnt habe, für mich ist es der Ausdruck dafür, dass ich respektiere, dass es nicht allen Menschen so geht wie ich, dass man sich mit dem Gender identifiziert und dass ich das aufweiten, dass ich dazu beitragen möchte, das aufzuweiten, damit Menschen, für die das im Alltag auch eine Beeinträchtigung darstellt, dass sie von außen falsch gegendert werden oder dass ihnen Dinge verwehrt werden aufgrund ihres Genders, dass sie sich vielleicht auch als non-binär verstehen. Für mich ist es wichtig, das zu signalisieren, dass ich das sehe und ernst nehme und respektiere.
Das heißt, es ist eigentlich eine Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber, denen es anders geht. Weil ich bin immer wieder erstaunt, was für Aggressionen auch dieses Thema hervorruft. Also das beschäftigt mich nachhaltig, woher diese Aggressionen kommen, und habe manchmal den Verdacht, oder nicht manchmal, ich habe den Verdacht, wir, also gerade innerhalb einer Szene, die kein Problem damit hat, müssten viel mehr Energie darauf verwenden, zu verstehen, warum es bei manchen Bevölkerungskreisen derartige Aversionen hervorruft.
Hast du
und
das
nicht
so eine
einfach
These?
Erwarten, dass alle das so machen, ja, ob es ihnen einleuchtet oder nicht. Ich habe verschiedene Vermutungen. Also ich glaube, dass es tatsächlich zu einer großen Verunsicherung führt und nicht im Sinne von, ja, das nehme ich nicht ernst, es ist lächerlich, wenn man sich verunsichert fühlt, sondern eher umgekehrt. Und dass ich glaube, es wird von vielen Menschen auch, und das finde ich, wenn ich länger darüber nachdenke, verständlich, als eine Zumutung erlebt, dass eine Identität, die für sie selbst selbstverständlich ist und mit der man von Kindesbeinen an die Welt auch gesehen hat, und das sind nun mal Frauen und Männer, und dann vielleicht noch Frauen, die beschließen, irgendwann Männer zu sein oder umgekehrt, und am besten das auf einer Bühne. So wie, ich habe gestern noch mal gegoogelt, Wanda, wie hieß sie? Lilo Wanders.
Mhm.
Weil, sagt dir das überhaupt noch was?
Ja, dumpf.
Sehr dumpf, oder? Das war, glaube ich, die erste Transvestitenkünstlerin, beziehungsweise also biologisch gesehen ein Mann, der als Transvestiten auftrat. Sehr selbstbewusst, unglaublich charmant, mit einer, finde ich, sehr begeisternden Ausstrahlung. Und ich glaube, dass grundsätzlich es immer Ängste und Irritationen auslöst, wenn Muster, mit denen wir die Welt erklären und verstehen, irritiert werden. Und das ist bis zum gewissen Grad ja auch gut, weil wir brauchen ja auch Muster. Und wenn die sich ständig und permanent wandeln und auflösen, dann kann man sich nicht mehr zurechtfinden.
Ja,
leuchtet dir das ein?
Absolut, ja, das leuchtet mir absolut ein. Und ich würde auch einräumen, dass zum Beispiel das Gendern in schriftlicher Form macht Sprache komplizierter. Das würde ich einräumen. Ich würde da aber eine Güterabwägung vornehmen und fragen, ja, was ist der Zweck dazu,
ja,
und wem kommt das zurecht? Also zum Beispiel finde ich es analog davon, wenn man von Inklusion im Alltag spricht, von Barrierefreiheit.
Ja.
Das macht die Welt für mich als nicht behinderte Person auch komplizierter.
Ja.
Aber es ist mir ja wichtig, dass eine Freundin von mir, die gehbehindert ist, oder jemand mit einer Sehbehinderung im Alltag auch besser zurechtkommt,
ja,
oder zum Beispiel den öffentlichen Verkehr so nutzen kann wie ich. Dann muss man sich doch als Gesellschaft entscheiden, was nehmen wir in Kauf. Dass es und man gewöhnt sich ja auch an vieles, muss man sagen.
Und es
sagen.
Ist ja auch relativ. Also
ja,
das ärgert mich dann immer, wenn Leute sich über die Sprache aufregen. Also die Sprache, Orthographie, selbst Grammatik war vor 100 Jahren auch anders als heute. Und dann könnte man auch sagen, gut, es wird komplizierter. Es wäre auch einfacher, die Artikel im Deutschen abzuschaffen. Sprechen wir halt nicht mehr von die, der, das.
Ja, das
oder?
Genus.
Wäre einfach. Machen
Sprache,
wir ja auch nicht.
Ja.
Oder verschiedene Vergangenheitsformen haben wir ja auch noch. Wäre einfacher.
Ich denke auch, man nimmt den Status quo auch für, es war doch immer so.
Ja,
kürzlich habe ich gesehen, dass jemand ein Foto von einem Schweizer Pass gepostet hat auf Social Media. Der kam aus meinem Geburtsjahr 1983 und da gibt es keinen Geschlechtereintrag. Und jetzt wird ja wieder darüber diskutiert, soll der abgeschafft werden, der Geschlechtereintrag im Pass in der Schweiz. Und dann gibt es eine große Empörung, nein, das brauchen wir doch. Das war offenbar vor 40 Jahren auch noch nicht nötig. Dann kann man es auch wieder abschaffen.
Also etwas, was den Feminismus ja von Anfang an beschäftigt hat, sind Machtverhältnisse. Und da merke ich, dass ich dann doch noch zu einer Generation gehöre, die den Eindruck hat, man muss gut darüber nachdenken, welche Konsequenzen hat es, wenn wir alles relativieren, was mit Gender zu tun hat. Und das geht dann auch sehr schnell an Machtfragen. Also was heißt es, wenn Frauen oder als weiblich gelesene Personen keine spezifischen Schutzräume mehr haben, weil man eben sagt, eigentlich ist alles ein Graubereich und alles sind fließende Strukturen. Das ist, finde ich persönlich jetzt zum Beispiel problematisch, ist ja aber auch gerade in feministischen Kreisen sehr umstritten. Macht. Und Macht, das hast du ein bisschen angedeutet vorhin, indirekt im Hinblick auf Kirche, Theologie auch. Also was heißt es eigentlich, wenn sich die ganze Kommunikation immer mehr aufs Internet verlegt? Und vielleicht nicht ganz verlegt, aber wenn das mehr Einfluss gewinnt. Also wenn es, du hast mal gesagt, nicht mehr entscheidend ist, ob jemand eine Habilitation hat, sondern entscheidend ist, wie viele Followerinnen dahinter stecken.
Ich würde es nochmal gerne anders formulieren, weil die Followerzahl ein Maßstab ist. In meiner eigenen Tätigkeit auf Social Media kommt es mir gar nicht so darauf an, wie viele Follower habe ich, sondern wie fühlt sich das an, diese Community, die ich dort habe? Wie finden die Interaktionen statt? Was ist da für ein Klima? Und ich denke, das führt dann möglicherweise zu vielen Followern, wenn sich da Menschen identifizieren können oder zugehörig fühlen. Und das kehrt tatsächlich Machtverhältnisse um. Ich würde sagen, teilweise korrigiert es Machtverhältnisse auch, weil heute haben wir in der, zum Beispiel in der reformierten Landeskirche, da weiß ich das jetzt, werden noch, das ist empirisch erforscht, 2 von 12 sozialen Milieus angesprochen. Und trotzdem tut die Kirche so, als wäre sie für alle. Und da.
Gut, aber man müsste ja verteidigen, sagen, sie möchte für alle da sein.
Ja,
es aber finden das halt sich nicht alle wieder.
Das kann sie offenbar mit diesen Angeboten nicht in diesem Ausmaß leisten. Und da sehe ich im digitalen Raum eine gewisse Möglichkeit der Ergänzung, zum Beispiel, dass Menschen aus anderen sozialen Milieus sich da angesprochen fühlen, dass sie auch selber Räume kreieren können, zum Beispiel jetzt die queere Kirche, in denen sie sich zugehörig fühlen. Ich finde das sehr spannend, was dort passiert, und ich finde es cool, dort auch als Theologin präsent zu sein, weil ich merke, so diese, du sprichst da so Gefahren an von der Auflösung, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Angst. Was machen wir dann in der Kirche, wenn nicht mehr die Pfarrpersonen das Sagen haben, die Altgriechisch und Latein und Hebräisch können?
Aber du bist ja jetzt selber gerade auf dem besten Weg dahin, so jemand zu werden.
Ja, Pfarrperson, das ist noch nicht fix, aber ja, Theologin auf jeden Fall. Und ich merke, wenn man da bereit ist, eine Übersetzungsleistung zu bringen und Dinge so formulieren kann, auch kurz formulieren kann. Und ich habe einen gewissen Hintergrund im Marketing von meinem ersten Nebenjob während des Theologiestudiums. Und das kommt mir extrem zugute, dass ich mich in meiner Sprache, in meiner beruflichen Tätigkeit daran orientiere, was möchten die Leute überhaupt hören von mir. Nicht im Sinne eines Anbieterns, sondern dass ich schaue, wo gibt es Interaktionen, wo stellen Menschen an mich Fragen.
Aber
welche
das würde
stellen
ja
sie?
Auch jede traditionelle Pfarrerin und Pfarrer von sich eigentlich fordern.
Ja, ich würde das
also
hoffen.
Du erlebst es nicht so.
Ich
wobei
frag mich manchmal.
Ich doch nochmal nachbohren möchte. Du sagst einerseits, es wird überhaupt in Frage gestellt, oder ich habe deinem Gesichtsausdruck entnommen, du findest, man müsste es in Frage stellen, die starke Stellung, die Pfarrpersonen haben in der reformierten Kirche, und sprichst dann aber doch über die Pfarrpersonen. Also was würde denn passieren? Was wäre denn eine alternative Version, Vision von einer Kirche, wo es diese starken Leuchttürme nicht mehr gibt?
Ich möchte ganz kurz als Klammerbemerkung oder Fußnote sagen, ich habe gar nichts gegen traditionelle Kirchgemeinde. Ich habe auch gar nichts gegen Pfarrpersonen. Ich glaube einfach, es deckt nicht alles ab, und Ergänzung ist gut. Wir im RefLab bezeichnen uns als Teamfluencer. Also wir sind Einzelpersonen auch auf Social Media. Wir haben unsere eigenen Accounts, aber wir sind auch als Team unterwegs. Und das wäre jetzt für mich auch so ein Kirchenmodell. Das kommt ja auch immer mehr. Das ist nicht meine Erfindung, dass es Teams gibt. Und ich habe das aber jetzt während des Studiums schon noch ein bisschen zu sehr so wahrgenommen, dass man als Pfarrperson einen herausgehobenen Status irgendwie hat, den der verlockend ist. Das spricht mich selber natürlich auch an. Da kann man vor Menschen hinstehen und denen was erzählen. Das spricht Menschen an, die gerne führen. Daran ist ja per se auch nichts anzusetzen.
Nee.
Aber ich denke, das wird sich auch mit der Veränderung in der Kirche, wo auch nicht mehr alle Menschen angestellt sein können, die da mithelfen, sondern wo man dann mehr auch mit den Mitgliedern zusammenarbeitet, das wird sich verflüssigen, denke ich, diese Hierarchien.
Das ist ein gutes Ende. Hierarchien, die sich verflüssigen.
Ich finde ja.
Ich finde eigentlich auch. Vielen Dank, Evelyn. Ich bin gespannt, wo das weitergeht. Also ich bin gespannt, ob du Pfarrerin wirst oder nicht. Oder weiterhin Teamfluencerin bist, dann mit einem größeren theologischen Rucksack auch. Und ich bin extrem gespannt, wie sich die Kirchen und die Kirche in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Und ja, und ob es eigentlich auch, ob es gelingt, noch mehr und unterschiedliche Milieus anzusprechen oder ob man sich quasi auf die Stammmilieus konzentriert und da dann eine gewisse Kraft draus entwickelt.
Bin ich auch gespannt. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich freue mich, wenn Sie uns abonnieren und womöglich auch eine gute Bewertung hinterlassen, in 2 Wochen wieder dabei sind. Und Sie können uns auch sehr gern auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen wie immer von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und herzlichen Dank dir nochmal, Evelyn. Und Ihnen fürs Zuhören.